Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an. Haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist eure Gabi Haßmann. Wir nehmen heute eine weitere Folge von Wo die Geister wohnen auf und ich habe einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Das ist der Herr Professor Peter Mulatsch, Leiter des Parapsychologischen Instituts in Wien. Und an ihn habe ich heute jede Menge Fragen. Hallo Peter.
Hallo Gabi. Also wenn du mich schon fragst und mir das Wort erteilst, möchte ich also sagen, Institut so toll ist es leider nicht. Wir sind eine wissenschaftliche Gesellschaft, die Österreichische Gesellschaft für Parapsychologie und Grenzbereiche der Wissenschaften, die 1927 gegründet worden ist. Also kann man sagen, eine altehrwürdige Gesellschaft, aber still going strong.
Sehr gut, Peter. Ich kenne dich ja schon sehr lange. Wir haben uns zwar jetzt längere Zeit nicht gesehen, aber kennen tun wir uns wirklich schon irrsinnig lang. Sind natürlich über die, ich nenne es jetzt einmal plakativ, Geister zusammengekommen, haben uns so auch kennengelernt. Was jetzt besonders interessant ist für all jene, die nicht wissen, was ihr dort so macht, am Parapsychologischen, nicht Institut, sondern in der Parapsychologischen Gesellschaft. Vielleicht erklärst du kurz einmal, mit was genau du da zu tun hast oder was deine Funktion dort ist.
Also meine Funktion ist, dass ich seit einiger Zeit der Präsident bin und vorher war ich der Vizepräsident und vorher war ich der Schriftführer und vorher war ich Mitglied. Also ich bin schon Jahrzehnte dabei. Unsere hauptsächliche Tätigkeit in den letzten 30 Jahren oder so, ist Vortragstätigkeit. Als die Gesellschaft 1927 gegründet wurde, stand in den Statuten auch drin Experimente, aber die Parapsychologie hat sich also seit der Vorkriegszeit sehr, sehr stark geändert und den Aspekt der Experimente können wir als Gesellschaft nicht abdecken. Sehr wohl sind es einzelne Mitglieder von uns, die verschiedene Experimente machen und auch publizieren.
Welche Experimente zum Beispiel?
Ich habe zum Beispiel ein größeres Telepathie-Experiment gemacht. Und da ging es, wenn ich das jetzt gleich kurz sagen darf, da ging es also darum, wie heute ist natürlich alles computerisiert und das ist sehr gut, wenn man dann ein objektives Dokument hat und niemand sagen kann, dass irgendetwas verfälscht durch willful thinking, durch Wunschdenken oder so. Also es ging darum, es waren zwei Computer in zwei verschiedenen, an denen also jeweils eine Person gearbeitet hat, in zwei verschiedenen Räumen, ein Raum dazwischen, damit es keine akustischen Übertragungen gibt. Und auf beiden Computern war so ein schachbrettartiges Muster zu sehen. Und der Zufallsgenerator hat bei dem einen der Computer ein Feld markiert und die Versuchsperson sollte die andere Versuchsperson, wenn ich das also so volkstümlich sage, den Empfänger dazu veranlassen, mit seiner Maus dort drauf zu klicken. Und natürlich gab es ein Timeout, weil man kann in der Stunde warten, bis sich der entschlossen hat. Aber immerhin, da gab es also überzufällig viele Treffer, nicht statistisch signifikant, aber doch deutlich mehr. Und was das Interessanteste an der Sache war, wir haben also als Versuchspersonen ausgewählt, von denen, die sich gemeldet haben, Paare im allgemeinsten Sinn. Das konnte also Mann, Frau sein, das konnte aber auch Mutter, Kind sein. Und bei den Paarungen, sagen wir so, bei den Paarungen Mutter, Kind, waren die Ergebnisse hochsignifikant. Und es war immer so, wir haben es also grundsätzlich den Versuchspersonen freigestellt, wer sozusagen der aktive und wer der passive Teil sein soll. Und die Kinder haben immer gesagt, ich bin der aktive Teil, ich sagte das. Und die Mütter haben dazu gestimmt. Und das, erstens einmal geht es also um die sehr enge emotionale Verbindung zwischen Mutter und Kind. Also wir hatten zum Beispiel viele Studentenpärchen, die haben sich eine halbe Stunde geküsst, bevor sie sich da entschlossen haben, in unterschiedliche Räume zu gehen. Und das war gar nicht signifikant. Aber Mutter-Kind, das war so, wie gesagt, hochsignifikant. Und das Zweite ist, dass man natürlich jetzt eine, wie soll ich sagen, entwicklungsphysiologische Überlegung dran stellen kann. Also ob die Mutter quasi einen Ruf des Kindes empfängt. Also die Fürsorge, wir sind ja auch sowas Ähnliches wie Säugetiere, nicht? Und wenn wir also ins Tierreich schauen, dann sehen wir also, wie die tierischen Mütter besorgt sind. Also ganz anders als in unserer zivilisierten Gesellschaft, weil das die Mutter nicht, vor allem wenn sie nicht so eine Helikoptermutter ist, ja, lässt sie dem Kind doch einen gewissen Freiraum. Aber im Tierreich sieht man das, wie oft dann das Tierbaby vom Muttertier zurückgeholt wird und so. Also diese sehr enge emotionale Bindung mit der Anmerkung der besonderen Fürsorge, das hat sich also bei diesem Experiment ganz deutlich gezeigt. Und ein zweites Resultat nebenbei möchte ich auch noch erwähnen, weil das immer wieder als Diskussionsgegenstand auch in unseren Kreisen, also intern auftritt. Also Menschen, die eine besondere Begabung haben, mit materiellen Objekten in Beziehung zu treten. Das heißt also im Klartext sagt, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich kann am Computer nichts machen, bei mir stürzt er dauernd ab und so weiter. Wir hatten eine Versuchsperson, das ist so das Programm, ich weiß nicht, x-mal abgestürzt, ich wollte das schon abbrechen. Und der hat dann gesagt, ja, ich weiß, das bin ich. Wenn ich zu Hause, wenn eine Glühlampe, damals Glühlampe alter Art, ja, wenn eine Glühlampe ausgeht, wenn ich die neue reinschraube, geht es in meiner Hand, bumm, und es ist schon wieder kaputt. Das muss mein Freund machen. Und ein neues Programm am Computer aufsetzen, das geht auch nicht, der crasht dauernd. Da muss ich auch meinen Freund bitten, dass der das macht. Also es gibt Leute, die offensichtlich mit empfindlichen elektronischen Geräten irgendeine Interaktion aufbauen.
Und worauf führst du das Zeug?
Das ist eine gute Frage. Ja, das ist ähnlich eine philosophische Frage, nicht? Die Frage ist, ob man immer nach der Essenz fragen soll, nicht? Also zum Beispiel, der Galilei hat nicht gefragt, was ist die Schwerkraft, sondern hat untersucht, was passiert, wie lange dauert es, wenn ich Steinchen herunterwerfe vom Schiffenturm oder Kugeln fallen lasse. Und so ähnlich ist das also mit dieser Frage. Wir können also feststellen, dass es eine solche Interaktion gibt, außerhalb der normalen Kanäle. Gibt natürlich auch einen Terminus dafür, Psychokinese. Psyche ist also die Seele auf Griechisch und Kinein heißt bewegen. Also Psychokinese, eine Bewegung durch die Seele, eine Bewegung durch seelische Kräfte. In dem Fall würde ich natürlich sagen, eben eine Interaktion, eine Folgeerscheinung der spezifischen psychischen Anlage dieser jeweiligen Person.
Ich kann dazu auch eine kleine Geschichte beitragen. Es ist so, ich habe einmal in einem Buch über den Narrenturm, den du bestimmt kennst, in Wien berichtet. Darin befindet sich ja heute das Histologisch-Pathologische Bundesmuseum, einst von Josef II. Als Irrenanstalt sozusagen erbaut. Und es heißt, dass es in diesem Narrenturm, machen wir es plakativ, spukt. Und ich wollte das damals ergründen, was ist da genau los, habe mir einen Termin ausgemacht und ich bin dann damals zusammen mit dem Christoph Biberger, mit dem ich dieses Buch geschrieben habe, hingegangen und wir wollten halt hinein, weil wir hatten, wie gesagt, einen Termin und der Christoph konnte nicht hineingehen. Der ist beim Eingang stehen geblieben und hat gesagt, Gabi, ich kann da nicht rein. Habe ich gesagt, was ist los bitte, jetzt muss ich das allein machen. Hat er gesagt, du, ich kann nicht, das ist wie eine Wand für mich, das ist eine ganz schlimme Energie für mich da drinnen, ich kann nicht. Ich dachte, okay, bitteschön, setz dich auf eine Bankerl, ich gehe allein rein. Habe ich dann auch gemacht, habe mit dieser Ärztin gesprochen und die hat gesagt, na, also ich weiß von nichts, also wir haben halt unsere Exponate, die Luft ist vielleicht ein bisschen schlechter herinnen, aber im Prinzip spucken tut es bei uns nichts, ein Blätzchen. Habe ich gesagt, ja, okay, hat sie gesagt, wollen Sie sich unsere Exponate anschauen? Habe ich gesagt, ja, ich war eh schon mehrmals da, weil mich das sehr fasziniert, aber ja, gerne, wenn ich schon da bin. Habe dann meine Runden gedreht in diesen Korridoren und dann plötzlich springt ein Mann mir in den Weg und sagt, pst, sind Sie die Journalistin? Da habe ich gesagt, nein, ich bin keine Journalistin, ich bin Buchautorin. Da habe ich gesagt, ah, ich meine, Mané, kommen Sie mal zu mir da herein. Hat mich also in sein Kammerl gelockt, habe schon ein bisschen Angst gekriegt, aber bin ja mutig. Habe ich gesagt, okay, okay. Der hat auch sehr skurril ausgeschaut, irgendwie so ganz wirres rotes Haar. Also ich habe den heute noch vor mir, sehr interessante Gestalt. Und dann hat er gesagt, jetzt werde ich Ihnen einmal was sagen. Natürlich spukt es bei uns. Ich bin überzeugt, die Frau Doktor hat Ihnen was anderes erzählt. Da habe ich gesagt, ja, ja, die glaubt an sowas nicht. Ich sage, aha, und was ist bei Ihnen, wie manifestiert sich das bei Ihnen, wie behaupten Sie das? Er hat gesagt, oh, da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Dann hat er mal angefangen zum Erzählen von Ohnmachtsanfällen. Er hat gesagt, gut die Hälfte der Besucher fallen bei Ihnen in Ohnmacht. Das kann natürlich auch an der schlechten Luft liegen, aber nicht so viele. Und dann hat er mir noch ein paar Sachen erzählt von Geräuschen und so. Ich habe mir gedacht, ja, ist alles interessant, aber reißt mir jetzt so nicht vom Hocker. Und dann hat er vom Computer angefangen zu sprechen. Hat er gesagt, wir brauchen einmal im Jahr eine neue Festplatte am Computer. Unser Computer, Heini, so hat er ihn genannt, der ist schon ganz verzweifelt, weil er sagt, bitte, das gibt es nicht. Kein Computer braucht einmal im Jahr eine neue Festplatte. Das gibt es eigentlich nicht. Und dann haben sie halt so ein bisschen herumphilosophiert und sind halt auf die Idee gekommen, dass das Geister sind, oder beziehungsweise Geister, das ist jetzt ein plakativer Ausdruck, dass das so eine dichte Energie von Seelenresten ist, dass diese dichte Energie diese Systemabstürze beim Computer immer wieder hervorruft. Und er hat gesagt, es gehen auch Mails, bestimmte Mails gehen einfach nicht raus. Das passiert zwar, aber dort passiert es laufend. Also er hat gesagt, von 100 Mails gehen gut 70 nicht raus. Und deswegen hat er sich schon angewöhnt, dass er alle Mails mehrmals schickt, dass er Anrufe kriegt. Hören Sie, so haben Sie mir die Info nicht geschickt, das wollten wir auch schicken. Oh je, ist das Mail schon wieder nicht rausgegangen. Und er hat gesagt, auch der Computer wurde getauscht, es liegt definitiv nicht direkt am Gerät, sondern einfach an der Dichte der Energie, die dort in diesem Narrenturm herrscht. Und ja, ist es vielleicht, war er dann so ein Mensch, der das Gerät beeinflusst hat? Oder wie siehst du das?
Könnte sein, könnte sein. Also ich muss nochmal sagen, ich kenne den Narrenturm sehr gut. Und ich war damals auch mit der Direktorin, der Dr. Batzak, befreundet, seitdem, dass das organisatorisch sich alles geändert hat, habe ich keinen Kontakt mehr mit ihr. Sie hat mir nie etwas darüber erzählt. Und der Mann, von dem du sprichst, jetzt weiß ich nicht, welcher das war. Das heißt, ich habe das ganze Personal gekannt, aber ich bin nie in die Situation gekommen, darüber zu sprechen. Persönlich habe ich nichts empfunden. Du hast dich bezogen im Wesentlichen oder im ersten Teil auf Besucher, denen schlecht geworden ist oder so. Es gibt natürlich jetzt dort eine Reihe von Exponaten, die vielleicht nicht gerade ästhetisch sind. Und ich kann mir vorstellen, wenn jemand sehr empfindlich ist. Ja, also in meiner Jugend hat man beim Fleischer auch die halbierten, am Fleischerhaken aufgehängten, halbierten, was weiß ich, Kühe oder Schweine gesehen. Und heute sieht das kein Mensch mehr, wenn man sieht nur das abgepackte Schnitzel im Supermarkt, wo man es halt einkauft. Es scheint mir, dass also die Leute heute viel in gewisser Weise im Hinblick auf solche Schocks empfindsamer geworden sind. In anderer Hinsicht sind sie sicher nicht, ja. Aber das Ungewohnte, also manche Skelette, zum Beispiel solche mit starken Wirbelsäulenverkrümmungen, die haben ja wirklich grauslich ausgeschaut. Und auch die Feuchtpräparate in den Glasgläsern drinnen.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen Leuten sehr unangenehme Gefühle hervorruft, ohne dass ich auf die Geister zurückgehen muss. Das Zweite ist also diese Computerprobleme, ja, sollen das die Geister sein oder sollen das die lebenden Menschen sein? Das ist immer die Alternative. Und das Beispiel, das ich erzählt habe, das war also eine lebende Person, war übrigens nicht die einzige, aber das war das Signifikanteste. Eine andere war, die war vom Beruf Kassierin bei einem Supermarkt und sie hat eine Deutsche. Sie hat da eine etwas andere Ausdrucksweise. Und sie hat gesagt, wenn ich stinkert bin, dann funktioniert die Kasse nicht. Also wenn ich irgendwie erregt bin, wenn es unangenehm ist oder so. Und dann musste sie 20 Minuten Pause machen und dann ist es, und die Firmenleitung hat das gewusst, hat sie aber dann versetzt zu, also weg von der Kasse.
Von der Kasse.
Also es ist nicht so selten.
Interessant.
Natürlich berichtet nicht da jeder drüber und das ist ja auch nicht so, dass er jeder einen entsprechenden Ansprechpartner hat. Man denkt dann vielleicht, das ist einfach ein Computerproblem und so. Und nicht ein Problem der Interaktion. wesentlich interessanter subjektiv für mich ist, was dein Kollege, der Herr Biberger, empfunden hat, dass der das außerhalb empfindet. Und da kann ich halt nur sagen, die Menschen sind nicht alle gleich. Die haben ein anderes Sensorium, dass sie andere Ideen haben, zum Beispiel politisch andere Ideen, was jetzt also sehr aktuell ist, die ganze Zeit, das ist ja bekannt, aber eben auch in ihrem Gefühlsleben oder in dem, was in ihrem Liebesleben, in der Beziehung zu anderen Menschen, sind die Menschen nun einmal unterschiedlich, nicht? Und diese Personen nennt man Sensitive, mit denen ist es interessant zu experimentieren. Dein Spontanfall ist also durchaus interessant. Aber viel mehr kann er nicht sagen, weil ich weiß also nicht, was er da gespürt hat. Und wahrscheinlich, du hast mir gesagt, das ist eine Mauer oder was, die ihm unangenehm ist. Also er hat das nicht personifiziert. Er hat nicht gesagt, das sind die Geister oder so oder spukt, sondern es ist halt ein Widerstand.
Ich glaube, davon ist er automatisch ausgegangen. Also er hat nur gesagt, das ist wie eine Mauer, so eine Dichte an Energie. Er kann da nicht reingehen.
Ja.
Und ich denke schon, da er ganz fest an paranormale Erscheinungen und Geistwesen und Seelenreste geglaubt hat, dass er das damit in Verbindung gebracht hat. Ja. Aber was mich interessiert
würde... Das ist ja auch eben, entschuldige, ja. Die Einstellung,
genau.
An die jemand herangeht, der dann etwas...
Auf jeden Fall, das bringt man damit in Verbindung. Ja. Du, mich würde interessieren, weil du ja auch gesagt hast, also ich habe dort nie etwas gespürt. Was spürst du und wo spürst du?
Die Sache ist die Parapsychologie versucht natürlich einen rationalen Zugang zu diesen Phänomenen zu haben. Und ein rationaler Zugang ist auch ein bisschen ein distanzierter Zugang. Das heißt, also als Beobachter schaue ich, dass ich mich da nicht hineinbegebe. Es gibt natürlich auch Leute, die den anderen Zugang haben und sagen, es ist besonders wertvoll, wenn ich mich auch in diese Sache hineinlasse, dann merke ich mehr. Das habe ich ein bisschen schon gemacht im Rahmen der Ethno-Parapsychologie. Also ich habe die Gelegenheit gehabt, an verschiedenen Sufi-Ritualen teilzunehmen und so. Und dort war ich sozusagen, wie man heute sagt, der am Zaun sitzt, der nach momentaner Entscheidung sich mehr hineinlassen kann oder mehr herausnimmt und der objektive Beobachter ist. Aber grundsätzlich, wie gesagt, bin ich da nicht der gute Ansprechpartner, was ich fühle.
Mhm.
Ich möchte nicht sagen, ich fühle nichts, weil sonst sagst du, ich bin ein Stück Stein oder was,
nein,
ein
nein,
Stück
nein,
Holz.
Das sag ich nicht.
Also ich fühle schon was, aber in anderen Bereichen.
Okay. Und was mich auch sehr interessieren würde, wenn jetzt jemand irgendein parapsychologisches Phänomen meint, wahrnehmen zu können oder sich sogar vielleicht davor fürchtet, wenden sich die dann an euch?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir keine Beratungsstelle oder so haben. Trotzdem wenden sich Leute an uns, meistens an mich, und du hast einen wichtigen Punkt angeschnitten, ob sich der dabei fürchtet oder nicht. Also es gibt Leute, die einfach sagen, ich erlebe sowas, bitte gibt es dafür eine Erklärung und damit sind sie also befriedigt, also das abstrakte Interesse. Und es gibt also andere, die eben Rat suchen, wie gehe ich mit dieser Erfahrung um. Und dann gibt es eine dritte Menge von Personen, die Kontakt suchen, und das sind die also schon am ersten Blick als pathologisch zu erkennen sind. Und die versuche ich dann halt in eine entsprechende Form zu kanalisieren, wobei es natürlich nicht so ist, dass man jemandem sagen kann, naja, sie spinnen einfach, nicht? Weil dann geht also der Vorhang runter, so man sagt also vielleicht, ich habe einen Freund, der sich da besonders auskennt, einen Psychologe, einen Psychotherapeut oder was, vielleicht reden sie mit dem, der würde eher helfen können als ich, also in dieser Art und Weise. Und ich habe das nicht ungern angeschnitten, weil das möchte ich vielleicht bei der Gelegenheit deponieren. 1889, also so lange ist das schon her, da hat ein deutscher Philosoph, damals allerdings noch als Student, der Max Dessoir, eben das Wort Parapsychologie geprägt. Und er hat da eine erste, sagen wir mal, Definition versucht. Er hat gesagt, das sind also Phänomene des Seelenlebens, die selten, ungewöhnlich, die ungewöhnlich sind, selten auftreten, aber nicht pathologisch sind. Also ein Zwischenbereich, eine Grauzone zwischen dem Alltäglichen und dem Pathologischen. Und im selben Atemzug sage ich, mit den pathologischen Fällen haben wir aus grundsätzlichen Erwägungen nichts zu tun.
Mhm. Und wenn wir diese pathologischen Fälle mal ausklammern, mit welchen Problemen, ich nenne es jetzt mal Problemen, kommen die Menschen dann zu dir? Also was tragen sie an dich heran?
nächtliche Erfahrungen, von Albträumen und so. Das ist das eine. Und das zweite natürlich Spukphänomene, ganz klar. Also erfahrungsgemäß sage ich, ja, Spuk. Wobei natürlich das sehr schwer ist. Da ruft mir einer an aus, was weiß ich, Hintertupfing und sagt, da passiert das und das bei mir. Wie soll ich das überprüfen? Wie weiß ich, was da nicht? Er hört Geräusche. Ja, ist das das Gluckern in der Wasserleitung oder in der Heizung oder was? Ich kann es ja nicht überprüfen.
Und bist du einem solchen Phänomen, weil vielleicht für dich besonders interessant, schon einmal selber nachgegangen?
Ja. Wir haben also drei Fälle gehabt, die ich also an Ort und Stelle recherchiert habe, was durchaus interessant war. Und einen, da bin ich eigentlich nur, wie soll ich sagen, am Rande per Telefon in Kontakt gewesen, habe allerdings das dann auch ein bisschen, das ist also von der Polizei auch festgestellt worden und so, also mit diesen Beamten habe ich dann auch gesprochen. Aber bei der sozusagen Lösung dieses Falles habe ich keine Rolle gespielt, weil da jemand eine vernünftige Idee hatte und damit hat sich der Fall von selber erledigt. Vielleicht soll ich das also in ein paar Worten sagen. Da war so ein Bub, 12 Jahre, 14 Jahre, das ist jetzt Jahre her, ich kann es also nicht ganz genau sagen. Ein Jugendlicher in der Pubertät, Frühpubertät, Spätpubertät, weiß ich nicht mehr. Und die familiäre Situation war so, da gab es also die Mutter und die Tante und die Großmutter. Und das klingt also nach einem weiblichen Clan. Es gab also auch einen Vater dazu, aber der hat keine Rolle gespielt. Der ist also noch nie aufgetreten. Und die eine dieser Personen, die Tante oder die Großmutter dort, hat im nächsten Haus, das war so eine Einfamilienhaussiedlung, gewohnt. Und da sind also allerhand Phänomene aufgetreten. Der Schlüssel ist plötzlich versteckt gewesen und ist dann im Inneren des Hauses aufgetreten. Der FI-Schalter ist gefallen, ohne dass da jemand Zugang hatte. Die Schlösser sind verklebt worden mit irgendwas, mit Kaugummi oder dergleichen. Also vieles davon hat nach Schabernack ausgeschaut, wie Schloss mit Kaugummi zu verkleben. Aber andere Dinge in dem abgesperrten Sicherungskasten, den FI-Schalter umzulegen, also das innerhalb eines abgeschlossenen Raums was zu erzielen, das ist also schon relativ relevant und so. Und dann hat er irgendwelche Gestalten gesehen im Wald, wobei er glaubt, dass das dann in der Spätphase, also auf gut gesagt, ein Schmäh war, um ein bisschen die Sache aufzufetten und sich zu profilieren und so weiter. Das ist interessant von den Polizisten, von den beiden. Der eine hat gesagt, das ist alles ein Blödsinn, was der erzählt hat, das ist also Schmafu. Und der andere hat gesagt, nein, wir müssen das also schon ernst nehmen, und wenn er da wirklich was gesehen hat und so fort. Also was heißt gesehen haben, nicht? Das war es eine Halluzination, war das etwas oder etwas, was er sich ausgedacht hat, wie auch immer. Und dann ist da jemand eingeschaltet worden, mit dem ich dann auch kurz telefoniert habe. Der hat gesagt, der Bub ist also unter diesen drei Frauen, jetzt sage ich also sein Vokabel, unter dieser Weiberherrschaft hat er nichts machen dürfen. Fahr nicht mit dem Rad, weil du könntest hinfallen. Klettere nicht auf den Baum, weil du könntest runterfallen. Setz dich nicht ins Gras, sonst kriegt die Hose einen Fleck. Der hat also überhaupt nichts dürfen. Und der Mann hat gesagt, er hat das den Damen halt erklärt, dass man dem Jugendlichen einen entsprechenden Freiraum geben muss und dass es auch notwendig ist, dass er dieselben Dinge machen darf für seine Altersgenossen und dann nicht also wie ein Gefangener quasi keinen Spielraum hat. Und daraufhin war die Sache erledigt. Mhm.
Interessant, weil man sagt ja oft, dass Kinder und Jugendliche nicht nur mehr sehen, sondern auch mehr tun können, dass das irgendwie mit den Hormonen zu tun hat. Und wenn es dann aufbegehren, dann passieren eben gewisse unerklärliche Dinge, ne?
Ja, ob es die Hormone jetzt im Einzelnen sind, weiß ich nicht. Kann sein. Aber eines ist klar, das zeigt also die vorwissenschaftliche Sammlung von Fällen seit dem 19. Jahrhundert. Und das zeigt die wissenschaftliche Statistik. Es gibt also in gewissen Situationen Höhepunkte der Spukaktivität. Mhm. Das ist bei Jugendlichen, bei den Buben zur Zeit der Pubertät. Und bei den weiblichen Personen gibt es also einen Höhepunkt in der Pubertät und einen zweiten, kleineren Gipfel dieser Kurve im Klimakterium.
Habe ich beide schon hinter mir, kann nichts mehr passieren. Ja, genau, so habe ich das eben auch in Erfahrung gebracht. Und ich glaube, sehr viele auch dieser sogenannten Poltergeist-Phänomene haben damit ja zu tun. Da gibt es ja eigene Filme dazu. Ja, dass das eigentlich mit den Menschen dann, die lösen das einfach aus. Ne?
Ja, ganz richtig. Und ob ich jetzt sage Spuk oder Poltergeist, ist dasselbe.
Ist dasselbe,
ich habe halt
ja.
dieses Wort verwendet. Und Poltergeist ist, das deutsche Wort Poltergeist, ist auch in die englische Sprache übergegangen. Und im Englischen gibt es also für das, was wir im Deutschen Spuk nennen, zwei Worte, nämlich Poltergeist, das ist das, wovon wir reden, und Haunting, das sind also die Orte, wo es angeblich spukt. Mhm. Ist ja auch ein Unterschied, ob es personengebunden oder ortsgebunden ist.
Genau, ja, das stimmt. Jetzt möchte ich dir noch gern von einem Erlebnis erzählen, das ich eben hatte, und würde mich deine Meinung interessieren. Passiert ist das auf Burg Lockenhaus, darum geht es auch in einer anderen Folge von dem Podcast, wo die Geister wohnen, nämlich in der Folge von Erzschebet Báthory. Da ist mir das passiert.
Das war die Blutgräfin.
Ja, die Blutgräfin, ja. Genau. Da waren wir auf Burg Lockenhaus und hatten dort eine paranormale Untersuchung, wie man das so schön nennt. Ich war dabei, weil ich ja immer sehr abenteuerlustig bin. Und da haben wir uns die ganze Nacht also mit Genehmigung also quasi einsperren lassen und haben Kameras aufgebaut und bla bla bla. Und dann waren wir auch in diesem Rittersaal, wo es heißt, dass dort die Tempelritter ermordet wurden. Das ist natürlich nur eine Legende, aber da gibt es angeblich einen Blutfleck, den man auch nicht wegwischen kann. Und wir waren da drinnen und haben auch dort eine Kamera installiert. Nur die Uschi, also die Geisterjägerin, hat gesagt...
Ich kenne sie.
Du kennst sie. Hat gesagt, na, da spüre ich nichts, da ist nichts, aber stellen wir zur Sicherheit trotzdem eine Kamera auf. Und so haben wir das auch gemacht. Man muss vorweg dazu sagen, in dieser Burg, wir wurden also eingesperrt vom Burgherrn. Es hatte niemand Zugang und wir waren zu viert und wir waren auch immer zusammen. Erstens, weil wir Angst gehabt haben, nein, ein bisschen vielleicht. Und zweitens, weil wir halt ausschließen wollten, dass sich irgendwer absondert und einen Streich spielt oder so. Ja. Gut, jetzt haben wir also in dem Rittersaal auch eine Kamera positioniert und sind dann herummarschiert, haben paranormale Befragungen gemacht, haben gefilmt, fotografiert. Ja, hat sich nicht besonders viel ereignet. Und dann sind wir am Schluss, das war dann 4 Uhr morgens, haben gesagt, so, jetzt, der kommt um 5 und lasst uns wieder raus, jetzt müssen wir die Kameras abbauen, das dauert ja so einige Zeit. Damals war die Technik auch noch nicht so gut, da hat man wirklich noch Kabel geschleppt und alles Mögliche. Wurde gemacht und am Schluss sind wir draufgekommen, Jössers im Rittersaal ist ja auch noch eine, die haben wir total vergessen, weil dort einfach nichts war eigentlich. Und die Uschi sagt, Jössers, die müssen wir auch noch abbauen, sind wir rein. Dann haben wir die Tür geöffnet, haben geschaut und gesagt, okay, weil das war, wie wir die Kamera dort positioniert hatten, waren die Sesseln alle ganz schön bei den Tischen. Ich weiß es noch ganz genau, weil ich noch gesagt habe, da hat am Vorabend der Ritteressen stattgefunden. Ich habe gesagt, die waren aber brav, die haben das so schön geputzt und hergerichtet und alle Sesseln ganz ordentlich zu den Tischen zugeschoben. Also es hat alles ganz ordentlich ausgeschaut. Und wie wir dann um 4 reinkommen sind, waren die Sesseln komplett durcheinander, aber nur auf einer Seite. Also sie sind ganz wild durcheinander gestanden. Wir haben gesagt, war das schon so? Bilden wir uns das jetzt nur ein, dass das ordentlich war? Und wir waren aber schon so müde, dass die Uschi gesagt hat, ist ja jetzt wurscht, wir sehen es ja dann eh auf der Kamera. Ist ja jetzt egal. Wir müssen jetzt abbauen und dann heimfahren und schlafen gehen. Am nächsten Tag ruft mich die Uschi an und ich natürlich meine erste Frage, und, was war auf der Kamera vom Rittersaal? Und sie, ganz witzig, die hat aufgehört, um kurz vor 1, glaube ich, also nichts mit Mitternacht, sondern kurz vor 1 hat die aufgehört zu filmen. Und bevor die aufgehört hat zu filmen, waren die Sessel noch genauso, wie wir es in Erinnerung hatten. Und dann ist die angesprungen, circa 50 Minuten später, ist wieder ganz normal angesprungen, als wäre nichts gewesen. Also die hat schon gefilmt, aber schwarz gefilmt. Also es war einfach kein Bild da. Dann ist sie wieder angesprungen und wie es wieder angesprungen ist, war das mit den Sesseln durcheinander. Und wir wissen bis heute nicht, was war da, wer hat die durcheinander geschoben. Es war niemand da außer uns und wir waren immer zusammen, sogar aufs Klo sind wir alle gemeinsam gegangen.
Ja, wer hat sich auseinandergeschoben? Der sich nicht fotografieren hat oder nicht filmen hat lassen wollen.
Ja, aber wer war's?
Der die schwarzen Karte erzeugt hat.
Ja,
ich weiß es nicht, ich kann es nicht.
Aber das war das eines der ärgsten Erlebnisse, weil ich glaube ja eigentlich, also ich bin zwar sehr open-minded, immer in allen Bereichen übrigens, aber mir kann man halt so leicht nichts einreden. Aber da weiß ich bis heute nicht, welcher Geist die Sesseln verschoben hat. Aber irgendwer wird es gewesen, vielleicht ein Tempelritter, man weiß es nicht.
Ja, und ohne jetzt also jemanden verdächtigen zu wollen, aber der Schlossherr, der Andersee ist das, glaube ich, Der hat ja den Schlüssel gehabt. Der hätte euch ja, während ihr in dem anderen Raum war, hätte er aufsperren
der
können.
Hätte das theoretisch einziger sein können.
Die abdecken, die Linse abdecken und alles durcheinander bringen.
Da hast recht, der hätte das sein können.
Und das wäre eine ganz gute Reklame für sein Schloss gewesen, für die Ritteressen.
Soweit habe ich gesagt, ich denke an solche Sachen gar nicht.
Ja gut, wir denken halt, wie soll ich sagen, berufswegen daran nicht. Man denkt also immer, was gibt es für Alternativmöglichkeiten. Das ist überhaupt, ich meine so ganz allgemein gesagt, die Existenz von Geistern. Mein bundesdeutscher Kollege und Freund, der Walter von Lukatu, sagt auf die Frage, gibt es Geister, sagt er den Leuten immer ja, in den Köpfen der Menschen. Und das ist also die Schwierigkeit. Also die Idee von Geistern, die Glaube von Geist, an Geister und so, das ist also weit verbreitet. Und das ist dann also auch für viele die naheliegendste Erklärung. Gibt es welche? Ich weiß es nicht. Diese unausgesprochene Vorstellung, die da drunter, unter dieser Interpretation liegt, also das sind die Geister von Verstorbenen, die da was gemacht haben, die da heute noch spucken und so weiter. Erstens einmal wäre das also ein sehr unangenehmes Jenseits, wenn ich da an einem Ort befestigt bin. Zweitens kann ich also diese Idee nur dann irgendwie weiterverfolgen, wenn ich der Meinung bin, von vornherein, dass es also im Menschen einen Teil gibt, der nicht stirbt, Seele, Geist, Psyche, wie immer du das nennst. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht hundertprozentig ausgemacht ist, weil es gibt ja verschiedene weltanschauliche Bindungen. Also Personen, die also, wie soll ich sagen, Hardcore-Materialisten sind, die sagen, alle psychischen Vorgänge gehen also auf das Gehirn allein zurück. Und wenn das Gehirn einmal verrottet im Sarg, dann ist halt nichts mehr. Also erstens einmal ist das, wie gesagt, eine weltanschauliche Voreinstellung, ob es das überhaupt gibt, ob es das nicht gibt. Das Zweite ist, wenn sich also so etwas manifestiert, dann ist immer noch die Frage, wessen Geist ist es, der Verstorbenen oder die psychischen Aktivitäten der Lebenden. Wenn das also funktioniert bei einem Computer, wie wir jetzt mehrfach schon dargestellt haben, kann es ja auch bei Sesseln funktionieren.
Das ist eine interessante Alternative, ja.
Ja, man nennt das also Living Agent Psi, also das Psi als Sammelbegriff für diese Phänomene. Living Agent, also lebende Personen im Gegensatz zu dieser Survival-Hypothese. Mhm. Das wird also diskutiert seit 150 Jahren oder so und es gibt kein Argumentum crucis. Das ist letztlich eine Glaubensfrage. Glaubst du das oder glaubst du das nicht? Ich möchte ganz gern, wenn ich darf, noch was sagen von dieser Mensch-Materie-Interaktion. Es gibt also ein ganz einfaches Phänomen, ein ganz also geradezu primitives Phänomen, ohne Dunkelheit, ohne Geisterjäger, ohne die Beteiligung von Geistern, wirklich nur Mensch und Materie. Und das ist dieses paranormale Metallbiegen, das seinerzeit vom Uri Geller bekannt gemacht worden ist. Und da gibt es also sehr, sehr viel Material darüber, sehr viele Experimente, sehr viele Beobachtungen. Und um das also kurz zu machen, also ich habe also x-mal die Gelegenheit gehabt, so etwas zu beobachten. Zum Beispiel bei dem sensitiven Ronny Markus, da hat ein Freund von mir das unbedingt filmen wollen. Mein Freund war damals schon ein eher bejahrter Herr und hat das also mit der in der Hand gehaltenen Kamera filmen wollen und der Ronny ist da gesessen, hat diesen Löffel in der Hand gehabt, na nichts ist passiert. Und dann, also wie der Kollege ermattet die Kamera sinken hat lassen, hat der Ronny das gebogen wie nichts. Ja? In Sekundenbruchteilen. Das heißt, also, das ist wieder so ein Fall, dass die konzentrierte Aufmerksamkeit inhibitorisch wirkt. Das hemmt das Phänomen. Okay. Also wie der dann relaxed war und er gewusst hat, jetzt wird er nicht gefilmt, ja. Gut, das ist also die eine Sache. Die andere Sache ist, ich kannte einen, in aller Welt wurden seinerzeit Biegepartys veranstaltet, beziehungsweise gab es also Symposien, wo man den Leuten beigebracht hat, wie das funktioniert. Und da kannte ich also einen Herrn, der leider mittlerweile hochbetagt verstorben ist, der Rainer Höndorf hat er geheißen. Den habe ich also kennengelernt einmal in Basel bei den Psi-Tagen. Also nicht in der Situation wo eines solchen Workshops, aber er hat gesagt, er veranstaltet das. Ich habe gesagt, wie machen Sie denn das? Sag ich, naja, ich erkläre den Leuten, wie das ist. Sag ich, na, wie geht denn das? Sagt er, ich nehme einen Löffel und sage dem Löffel, den nehme ich in die Hand, versuche eine Verbindung mit ihm aufzubauen. Ich sage dem Löffel, du bist ein Löffel wie Millionen andere aus der Fabrik, aber heute wirst du was Besonderes werden. Heute wirst du ein Löffel sein, der mit Gedankenkraft verbogen ist. Und wenn ich dann spüre, dass der Löffel reagiert, dann wird er weich und dann kann man meinen Finger umdrehen und verbiegen.
Echt jetzt?
Echt. Und dann kenne ich ja so einen, es ist interessant, nicht? Also erstens einmal, du hast gesagt, Kinder, bei Kindern ja, ist das ja häufiger. Mhm. Was er macht, ist ja quasi, er begibt sich zurück in die Situation eines Kindes, wenn nur Kinder reden mit Gegenständen. Mhm. Wenn das Kind sich den Fuß am Tischbein anhaut, sagt das Kind, du böser Tisch, du. Nicht? Und mit dem Löffel zu reden, ist ja auch etwas Kindliches.
Ja.
Also er retardiert sich sozusagen künstlich in seinem momentanen Zustand. Und dann sagt er eben, er merkt die Resonanz. Das ist also nicht eine Kraft oder so, sondern das ist eine ja, ich kann nichts anderes sagen als eine Resonanz. Also da entsteht eine Beziehung. Und während dieser Beziehung ist also ein kurzes Zeitfenster, wo der Gegenstand ein bisschen warm ist und, wie gesagt, mit Fingerkraft zu biegen.
Interessant.
Und dann kenne ich einen Physiker, der das auch kann. Mhm. Dann habe ich gefragt, wo hast du das gelernt? Sagt er, eben beim Herrn Höhendorf. Sag ich, gut, also für dich als Physiker muss das doch hochinteressant sein. Was ist denn das einmal für Aggregatzustand? Was geht da vor, dass das solide, feste Metall plötzlich so weich wird, dass man es biegen kann mit bloßer Fingerkraft und dann wieder hart wird? Was passiert während dieses Zeitfensters? Das wird doch ein hochinteressantes Studienobjekt. Sagt er, ja, wäre es, aber ich greife das nicht an, weil ich will mir nicht meine Karriere verderben.
Ah, verstehe. Mhm. Ja, immer noch die Angst, gell, vor den Dingen, die man nicht so gut erklären kann, obwohl es das du jetzt eh gut erklärt hast.
Ja.
Und ich dachte immer, es ist tatsächlich ein rein physikalischer Vorgang. Also ich dachte wirklich immer, dass das irgendwie rein physikalisch ist, aber dass das mit immer, Gedankenkraft immer ist.
Mind-Matter-Interaction. Mhm. Person, psychische Inhalte, wie immer das jetzt zu definieren ist, gehirnabhängig, gehirnunabhängig, egal. Also das psychische Element und die Materie, die da in eine gewisse Interaktion kommen. Wenn ich von Telepathie denke, dann ist es ja auch eine Interaktion.
Ja, natürlich.
Zwischen meinem Psychismus und von mir aus deinem oder so.
Mhm. Und heißt das aber, wenn man das mit Löffeln machen kann, dass man das mit anderen Sachen auch machen kann?
Natürlich.
Man braucht sich also nur quasi in die Psyche dieses Gegenstandes zu versetzen.
Also sozusagen. Mit meinem Silberbesteck versuche ich es nicht.
Ja, das kann ich verstehen. Ich traue es mich auch nicht.
Aber die Frage ist natürlich, wo hat seine Grenze? Es hat ja alles seine Grenze. Ja. Geht es beim Kandelaber, bei einer Straßenlampe oder so?
Das wäre aber mal ein Experiment wert, oder?
Ja. Wenn sich der da also wo ist da die Grenze?
Ja. Ja, aber das wäre ja wirklich arg, weil dann könnte man ja wirklich auch gefährliche Situationen hervorrufen.
Ja, das ist ja die Verantwortungslosigkeit vieler Autoren, die also sagen, das ist alles unbeschränkt und wenn wir nur wollen, können wir alles und so weiter. Das wirklich bringt die Leute also in eine gefährliche Geisteshaltung.
Also am besten, wir erzählen das gar nicht großartig rum. Haha, ist eh nur ein Podcast.
Also meinst du, machen wir Schluss und freuen wir uns gar nicht
drauf? Nicht. Die Asta wird entscheiden, was sie schneidet.
Das ist mir schon wichtig, dass es so gewisse Gefährdungspotenziale gibt auf der Basis eines Missverständnisses, eines falschen Verständnisses. Und da hat der selige Hans Bender, der 1950 das Institut in Freiburg gegründet hat, das Institut auch genannt für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Psychische Hygiene ist seelischer Gesundheitsschutz. Also zum Beispiel in dem Fall Aufklärung, was ist möglich, was ist nicht möglich. Bender nennt das eine positive Kritik des Aberglaubens. Also sozusagen herauszufiltern, was wirklich positiv gegeben ist und wo eben die Blödheiten anfangen und den Menschen also eine gewisse Sicherheit zu geben, Angstabbau. In dem Moment, wo ich also weiß, gerade bei Spontanfällen, du hast gefragt, was die Leute fragen, die einem konsultieren. Viele sagen, bin ich der Einzige? Wenn man eben sagt, diese Fälle gibt es, wenn man es studiert, Hunderte, Tausende, dann ist er schon beruhigt.
Ja, das glaube ich, ja, das glaube ich.
Also dieser psychohygienische Aspekt ist sozusagen ein humanitärer Begleitauftrag bei uns immer.
Weißt du, was mich auch noch interessieren wird? Wir wissen ja, dass das Gehirn des Menschen nicht vollständig ausgenutzt wird, sondern nur zu einem kleinen Teil eigentlich, ja. Und was wäre, wenn man dieses Ganze ausschöpfen könnte, was man da hat? Glaubst du, dass es dann viel mehr solche Phänomene geben wird?
Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube, also so, wie soll ich sagen, wie ich mir die ganze Situation vorstelle, glaube ich es nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Frage, die du eher an einen Neuropsychologen stellst, dann beim nächsten Podcast. War das Thema? Nein.
Lieber Peter, wir kommen langsam zum Ende. Also super interessant. Vielen Dank für diese Einblicke.
Gern, gern.
Dann verabschiede ich mich von dir. Und wie gesagt, herzlichen Dank. Und
aber bevor du mich da entlässt, möchte ich schon noch was sagen. Wir haben begonnen mit der Gesellschaft für Parapsychologie und da möchte ich doch auf die Website unserer Gesellschaft hinweisen. Also das übliche HTTP, parapsychologie.ac.at. So erreicht jeder unsere Gesellschaft und über die Office-Adresse erreicht er mich. Und wir haben noch mehr als 50 oder 60 Jahren haben wir unsere Vorträge von dem traditionellen Montag auf Dienstag verlegen müssen. Also jetzt ist es ein Dienstag und jetzt finden sie statt im Vortragssaal des Bezirksmuseums Hietzing am Platz 2.
Sehr gut, dann weiß jeder, wo
ich hoffe, dass ich jetzt alle, die uns hören, dann bei einem unserer Vorträge begrüßen.
Ja, das hoffe ich allerdings auch. Die sind ja sicher sehr, sehr spannend. Und auch, dass die Menschen jetzt wissen, wo sie sich hinwenden können, wenn sie irgendwelche Fragen haben diesbezüglich. Und wir haben ja jetzt umfassend aufgeklärt, was du so machst in der Gesellschaft.
Na, umfassend war das nicht. Das war
naja, es war zumindest so.
Überblickshaft.
Ein Überblick, genau, ein guter Überblick.
Aber ich danke dir für die Einladung und für die Gelegenheit, diesen Überblick zu geben.
Ich danke dir, dass du da warst. Gerne. Und ich verabschiede mich hiermit und ja, bis zum nächsten Mal.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.